Die Weltwirtschaft sollte im Idealfall einem Schweizer Uhrwerk gleichen, doch momentan greifen die Rädchen nicht mehr ineinander. Auf den Weltmeeren und in den Logistikzentren von Dubai bis Katar spielen sich stille Dramen ab. Schiffe sitzen fest, wichtige Rohstoffe wie Dünger oder Kunststoffe erreichen ihre Ziele nicht. Und in Europa droht ein Phänomen, das wir zuletzt in den 70er Jahren erlebt haben, die Stagflation. Was bedeutet es, wenn die Lebensadern des Welthandels verstopfen? Warum steigen die Benzinpreise weiter, obwohl nur wenig Öl aus der Krisenregion kommt? Und haben unsere Unternehmen vor lauter Outsourcing den Überblick über ihre eigenen Lieferwege verloren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Der ehemalige Professor an der Universität St. Gallen war jahrelang Berater der deutschen Bundesregierung und betreibt heute ein Unternehmen rund um Logistikmanagement. Guten Tag, Herr Stölzle.
Hallo, grüße herzlich, Herr Mühlhus.
Herr Stölzle, in der Straße von Hormuz und an Hubs wie Dubai, da geht teilweise nichts mehr. Erklären Sie uns doch mal, was genau wird dort blockiert, das für uns in Europa lebenswichtig ist?
Ja, ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden. Die Straße von Hormuz selber, der Seeweg, hat im normalen Tagesbetrieb ca. 140 Schiffe, die dort passieren. Im Wesentlichen mit Erdöl beladen, mit Flüssiggas, also LNG und auch mit Düngemitteln beladen. Wie wir alle wissen, ist diese Straße von Hormuz ein- oder zweiseitig blockiert. Das weiß man oft nicht so genau. Jedenfalls kommen derzeit kaum mehr, nur vereinzelt, wenn überhaupt, Schiffe durch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist vor allem der große Luftfrachthub in Dubai. Und der war am Anfang des Nahostkriegs lahmgelegt. Der wurde auch beschossen. Und das hat ganz andere Konsequenzen damals gehabt, muss man heute sagen, als die Blockade der Straße von Hormuz. Und man kann allerdings nur spekulieren, inwieweit die Folgen von damals, sprich Mitte März 2026, mittlerweile ausgebügelt sind, die Zahnrädchen wieder ineinander greifen oder nicht. Die Nachrichtenlage dazu ist außerordentlich dürftig.
Das alles kann sich also stündlich verändern. Der Luftverkehr jedenfalls scheint sich etwas zu holen. Aus Ihrer persönlichen Perspektive gibt es aber beim Seeverkehr die Gefahr vor Spätfolgen. Warum ist das dicke Ende bei den Schiffsladungen aus Ihrer Sicht erst noch zu erwarten?
Die Erdöllieferungen bleiben mehr oder weniger aus. Es werden Ersatzpipelines derzeit gebaut. Wann die in Betrieb genommen werden können, entzieht sich meiner Kenntnis. Das betrifft dann in der Folge Benzin, Diesel und auch Kerosin. Die Lage in der Schweiz ist laut dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Stand gestern, sprich 25. Mai, bis Ende Mai gesichert. Das fand ich fast zum Schmunzeln, denn zum Juni geben sie noch keine Informationen heraus. Das heißt, man liest ja ab und zu allenfalls was über anstehenden Kerosinmangel. Dazu äußert sich das Bundesamt nicht. Es äußert sich eben aber auch nicht über Benzin, Diesel und Erdöl wohl zum Heizen. Dazu kommt dann die Düngemittelknappheit, über die nur vereinzelt berichtet wird. Die betrifft natürlich auch die Schweiz, wie man gerade in den letzten Stunden auch lesen konnte. Noch viel stärker ist Afrika betroffen. Da sind die Düngemittel, wenn denn überhaupt, zu spät auf dem Weg oder gar nicht. Das heißt, wir müssen gerade in Afrika mit übelsten Hungersnöten rechnen, deren Ausmaß heute noch gar nicht greifbar ist. Des Weiteren gibt es dann Produktionsstopps in den Industrien, die Mineralölprodukte brauchen, die ganz bestimmte Metalle brauchen. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben so einen Streueffekt in ganz verschiedenste Branchen hinein, der sich mindestens mal in Knappheiten ausdrückt und auf jeden Fall in Preiserhöhung.
Sie sagen, es wird nur vereinzelt berichtet. Gleichzeitig sind die Zeitungen voll mit Stars und Sternchen und prominenten Nachrichten. Woran liegt es denn, dass dieses Thema, die Krise im Frachtverkehr, gar nicht richtig beleuchtet wird? Wird das unterschätzt von den Medien?
Darüber kann ich natürlich nur spekulieren, aber es ist schon sehr auffällig, welchen Stellenwert diese Meldungen in den ersten Kriegstagen hatten und wie sie nahezu komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Naivität ist. Ein Szenario besteht sicher darin, dass die Knappheit so brisant ist, dass man keine Unruhe in der Bevölkerung auslösen will und sie quasi totschweigt. Ein anderes Szenario könnte darin bestehen, dass man schlicht nicht weiß, wie die Lage tatsächlich sich darstellt und man sich deswegen zurückhält in der Berichterstattung. Ich vermute da sehr stark strategische Überlegungen, zumindest der Mainstream-Medien. Das ist keine Naivität und auch reines Nichtwissen.
Schauen wir uns die konkreten Auswirkungen an. Ein Schweizer Händler hat aktuell Dünger im Wert von 200 Millionen Dollar im Persischen Golf feststecken. Was passiert denn jetzt wirklich, wenn dieser Dünger Afrika oder Indien nicht rechtzeitig erreicht? Sie haben bereits von drohenden Hungersnöten gesprochen.
Der Dünger, wenn er jetzt freigesetzt werden würde, also die Schiffe wieder fahren dürften, dann wäre er auf jeden Fall viel zu spät. Das heißt, da kann man mit ganz großen Ausfällen rechnen. Er käme dann noch rechtzeitig für die Saison 27, aber damit ist den Menschen wenig geholfen. Die brauchen jetzt was zum Essen. Auch das ist ein Thema, das ist unpopulär und man lässt es meines Erachtens deswegen lieber auf ganz kleiner Flamme in den Medien.
Abseits der externen Faktoren wie dem Krieg im Iran kritisieren Sie, dass Konzerne ihre eigenen Lieferketten gar nicht mehr im Detail kennen. Ist dieses Just-in-Time-Prinzip, das ja immer Gültigkeit hat in unserem Breitengrade und das massive Outsourcing der letzten Jahrzehnte, ist das gewissermaßen krachend gescheitert?
So würde ich das nicht formulieren. Es war die absolute Effizienzmaximierung, die in den letzten 20, 25 Jahren erreicht werden konnte in der Logistik. Und davon haben wir alle profitiert, nämlich über sehr, sehr niedrige Einstandskosten, auch hier in der Schweiz, Waren, die in immer größeren Mengen über weite Distanzen hertransportiert worden sind, immer billiger geworden. Und insofern war das eine enorme Logistikleistung. Und jetzt kommt das Aber. Sie ist unter zwei Voraussetzungen entstanden und machbar geworden. Die erste ist Arbeitsteiligkeit, also die Verteilung von Wertschöpfung auf mehrere Stufen, funktioniert und ist belastbar. Und zweitens Globalisierung. Und die beiden Faktoren wirken zusammen. Und man ist davon ausgegangen, dass damit nicht wesentlich neue Risiken verbunden sind. Und jetzt hat sich die Lage geändert. Jetzt sind diese Risiken da. Sie greifen teilweise brutal. Und damit sind diese Effizienzmaximierungskonzepte der Logistik momentan nicht mehr up to date. Sie wirken nicht mehr. Was ich kritisiere, ist, dass diese Effekte bereits in der Corona-Zeit sehr transparent geworden sind, sehr sichtbar geworden sind, aus ganz anderen Gründen. Das waren politische Maßnahmen, da gab es keine faktischen Risiken durch geopolitische Spannung oder was auch immer. Aber die Lieferketten sind stark gestresst, gestört, teilweise zusammengebrochen. Und damals kam dann der Aufruf nach Resilienz in der Logistik hoch, wurde sehr populär. Und er wurde ganz schnell vergessen, nachdem die Maßnahmen abgeschafft worden sind. Man ist zum alten Daily Business übergegangen. Und das ist meine Kritik.
Sie kritisieren aber nicht nur, Sie fordern auch. Sie fordern, dass die Produktion nach Europa zurückgeholt wird, dass man Lagerbestände aufbaut, jetzt angesichts der Energiekosten, die wir derzeit haben. Ist das überhaupt realistisch?
Die Frage ist, ist es auch sinnvoll? Und da muss man unterscheiden. In Zeiten, in denen Unsicherheit besteht, macht Bestandsaufbau immer großen Sinn. Das haben wir übrigens auch schon in der Corona-Zeit erlebt. Da waren die Lagerhäuser in der Schweiz bumsvoll. Man hat kaum eine Palette untergebracht. Die Lagerhausbetreiber haben sich eine goldene Nase verdient. War vernünftig, rückblickend, das muss man sagen. Bestand sichert gegen Risiken ab. Jetzt haben wir momentan eine Lage, in der die Nachfrage ja auch zumindest stagniert, teilweise rückläufig ist. Viele Konsumenten sind extrem unsicher, halten sich mit privaten Investitionen zurück, schieben Investitionsentscheidungen hinaus, Unternehmen bauen eher ab als auf, geben Standorte auf. Und insofern macht natürlich ein Bestandsaufbau in einer ja nahezu rezessiven Wirtschaftslage wenig Sinn. Das ist das große Dilemma, das wir haben. Man bräuchte es zur Absicherung, es ist aber wirtschaftlich kaum tragbar, auch nicht aus Kostengründen, wie Sie es erwähnt haben. Die Rückverlagerung von Wertschöpfung in die Schweiz oder zumindest in die Nähe der Schweiz, der sogenannte Nearshoring, das kann man nicht über Nacht bewirken. Da braucht man einen viel längeren Atem. Die Entscheidungen sind oft auch mit hohen Investitionen verbunden. Man muss Standorte aufgeben, man muss neue Lieferanten finden. Oft sind die Produktionskosten dieser Lieferanten dann höher als die, die bisher in Fernost einen beliefert haben. Da spricht man von 3 bis 5 Jahren in der Regel, bis solche Wertschöpfungsstufenveränderungen greifen. Kann man momentan auch nicht wirklich empfehlen, weil einfach viel zu unsicher ist, was schon in einem Vierteljahr los ist, geschweige denn in 4 bis 5 Jahren. Auch das ist eine Dilemmasituation. Ich kann keinen goldenen Ausweg empfehlen.
Die Politik lässt sich kaum beeinflussen. Unternehmen müssen selber einen Weg finden. Wenn Sie heute dem CEO eines mittelständischen Unternehmens raten müssten, was ist Ihre wichtigste Lektion aus der aktuellen Krise?
Die Handlungsmöglichkeiten von Managern, auch auf Level 1, sind natürlich sehr, sehr beschränkt. Sie können die politischen Maßnahmen weder prognostizieren, noch sich darauf verlassen, noch denen vertrauen. Das gilt in Teilen leider auch für die Schweiz, wie ich befinde. Was bleibt, ist, da sich in bescheidenem Maße zunächst mal versuchen, persönlich und auch die Belegschaft der Resilienz zuzuführen. Das heißt, sich robuster zu machen gegenüber Einschlägen, die von links und rechts und plötzlich auch von vorne kommen können. Das sagt sich alles sehr locker und leicht, ist aber sehr schwer umzusetzen. Ich weiß das aus eigener persönlicher Erfahrung. Wenn man nicht mehr so empfindlich ist gegen solche Einschläge, dann agiert man besonnener und lässt sich auch nicht so stark persönlich davon berühren. Und dann gibt es natürlich noch einen generellen Ratschlag, der sich für den Mittelstand eignet und der eine ganz alte Schweizer Tradition hat, nämlich Schubladenpläne machen. Das bedeutet, sich verschiedene Szenarien vorzustellen und dann im Prinzip jetzt schon zu entscheiden, was man machen wird, wenn ein bestimmtes Szenario eintritt. Warum ist das sinnvoll? Weil Sie treffen in so einer Übungsanlage so eine Entscheidung unemotional. Sie treffen sie rein rational. Wenn Sie in der harten Welt dann unterwegs sind und das Szenario eintritt, dann kommen natürlich auch Emotionen hoch. Von Ihnen selber, bei der Belegschaft, bei den Lieferanten. Und dann ist es viel, viel schwerer, eine Entscheidung zu treffen gegen die emotionalen Befindlichkeiten. Also Schubladenpläne machen immer Sinn. Sie kosten Zeit, damit kosten sie auch Geld, sie kosten möglicherweise Nerven, aber sie schützen ein Stück weit.
Die Auswirkungen der Krise in den Lieferketten, Sie hörten den Logistikexperten Dr. Wolfgang Stölzle. Besten Dank für das Gespräch.
Ebenfalls. Herzlichen Dank, Emilius.